ARD.
Wenn man übergewichtig ist, kriegt man, das ist meine Erfahrung, ganz schnell einen Stempel aufgedrückt. Gerade so in Bezug auf selber Schuld. Tu doch was. Irgendwas musst du ja falsch machen.
Das ist Annika Buse. Und sie schildert hier, was viele Menschen mit Übergewicht erleben. Im ganz normalen Alltag, aber auch beim Arzt oder bei der Ärztin. Denn bei gesundheitlichen Problemen heißt es dann ganz schnell, ist ja kein Wunder, das liegt am Gewicht. Sie müssen auf Diät.
Genauso war das auch bei Annika Buse. Gesundheitliche Probleme hatte sie jede Menge. Was aber, wenn auch die strengste Diät nichts bringt?
Welche ungewöhnliche Ursache bei Annika zu dem Übergewicht geführt und sie richtig krank gemacht hat, das erzählen wir euch jetzt. Erst einmal hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Abenteuerdiagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir gehen wie immer auf medizinische Spurensuche. Für alle von euch, die zum ersten Mal reinhören, wir erzählen hier die Geschichten von Menschen mit mysteriösen Symptomen und von Ärzten und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und habe auch heute wieder einen ganz tollen Kollegen aus dem Abenteuerdiagnose-Team an meiner Seite.
Hallo, ich bin Lukas Rickmann, Autor und Regisseur. Ich habe den Fall von Annika Buse recherchiert und mit ihr und ihren Ärzten gesprochen.
Und die haben dir eine ganz besondere Geschichte erzählt. Schon mal kleiner Spoiler. Abenteuerdiagnose gibt es ja jetzt schon seit fast 15 Jahren und wir haben in dieser Zeit so ziemlich über jede seltene Krankheit schon mal berichtet oder zumindest davon gehört. Aber Annika Buses Diagnose, die kannten wir noch nicht. Und das, obwohl sie wirklich super spannend ist. Lukas, ganz kurz, wie bist du denn auf diesen Fall aufmerksam geworden?
Also, als ich Annika Buse kennengelernt habe, war sie 43. Sie arbeitet als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst. Wie viele unserer Geschichten beginnt auch diese Geschichte mit einer E-Mail. Annika hat uns nämlich an das Abenteuerdiagnose-Postfach geschrieben und von ihrem Leidensweg berichtet. Ich habe mich damit ihr in Verbindung gesetzt und man hat direkt gemerkt, dass es ihr ein riesiges Anliegen ist, über diese Geschichte zu sprechen. Und zwar gar nicht, um im Rampenlicht zu stehen oder im Fernsehen aufzutauchen, sondern einfach, um auf diese Diagnose aufmerksam zu machen und andere vor diesem langen Leidensweg zu bewahren.
Das ist ja für die allermeisten Menschen, die uns ihre Geschichten erzählen, die größte Motivation. Lass uns direkt starten. Es geht bei Annika, so viel haben wir ja schon verraten, um das Thema Übergewicht.
Genau.
Und das begleitet sie schon sehr lange, seit ihrer Jugend. Wie ging das los?
Sie hat auf einmal in der Pubertät ziemlich stark an Gewicht zugenommen. Sie sagt zwar selbst, dass sie auch als Kind nie jetzt extrem schlank war. Mhm. Und Übergewicht ist und war in der Familie auch nichts Ungewöhnliches. Trotzdem ist es damals ihr und auch ihrer Familie aufgefallen. Also so, dass ihre Mutter, Heike, direkt alarmiert war. So erinnert sich Heike Scheim daran.
Es war ein großes Thema. Weil mein Vater recht korpulent war, mein Bruder recht korpulent war. Ich im Teenageralter anfing auch auf einem auseinanderzugehen. Da so einiges durchgemacht habe, so mit Schule und Hänseln. Und das wollte ich bei meiner Ältesten vermeiden.
Das verstehe ich gut, dass sie Annika diese schlimmen Erfahrungen ersparen wollte. Mhm. Und sie hat damals ja dann wirklich alle denkbaren Hebel in Bewegung gesetzt, damit Annika abnimmt oder zumindest nicht weiter zunimmt.
Genau, also sie waren bei Ärzten, Annika wurde sogar zur Kur geschickt, das Mama-Taxi wurde eingestellt. Also Annika musste dann überall mit dem Fahrrad selbst hinfahren und wurde nicht mehr mit dem Auto gefahren. Und auch ihr Essen wurde eingeschränkt.
Mein Essen wurde mir vorportioniert in der Familie. Ich durfte nur 3 Kartoffeln, das kleinste Stück Fleisch. Wenn es Nachtisch gab, habe ich nur eine halbe Schale, weil das Kind ist ja zu dick. So, man hat wirklich versucht, mich überall einzuschränken, einfach aus Angst, dass ich noch dicker werde. Man hat mir unterstellt, ich würde heimlich essen, ich müsste ja heimlich naschen. Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Und es ist trotzdem immer mehr geworden. Und es ging dann so weit, dass ich nachher mit 17 über 130 Kilo gewogen habe.
Alles von den Eltern gut gemeint und aus Liebe heraus gemacht. Aber wenn man Annika so hört, muss man aus heutiger Sicht vermutlich schon sagen, da sind ihre Mutter und auch die damaligen Ärzte übers Ziel hinausgeschossen, oder?
Ja, also definitiv. Das klang auch im Interview und den Gesprächen mit den beiden deutlich an. Also die Zeit hat bei Annika deutliche Narben hinterlassen und auch die beiden Frauen etwas entzweit. Aber ihre Mutter hat es wirklich gut gemeint und wollte nur helfen und hat natürlich auch nach ärztlichem Rat gehandelt. Und heute versteht Annika das auch.
Jetzt haben wir gerade gehört, mit 17 hat Annika 130 Kilo gewogen. Das war aber nicht alles. Denn auch schon zu dieser Zeit gab es erste gesundheitliche Auffälligkeiten. Welche waren das?
Genau, schon während der Pubertät ist aufgefallen, dass bei ihr die Periode ausbleibt.
Ich hatte sie mit 15 irgendwie einmal, dann wieder mit 18. Dann irgendwann mit Anfang 20 habe ich dann, weil das machen ja alle Mädchen, habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen. Dann hatte ich sie mal ein Jahr, aber auch nur dadurch.
Ich habe immer zu ihr gesagt, Mädchen, geh bitte zum Arzt. Du möchtest Kinder, lass das bitte untersuchen.
Ja, aber Annika unternimmt erstmal nichts. Wörtlich hat sie gesagt, man hat es so hingenommen, solange man jung war und keine Pläne hatte.
Wenn die Monatsblutung ausbleibt, dann sprechen Mediziner von Amenorrhoe. Das Problem ist gar nicht so selten und kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal ist das angeboren, oft liegt aber auch ein hormonelles Problem zugrunde. Aber Annika will es damals noch nicht genauer wissen, auch total verständlich. Als junger Mensch will man sich ja lieber gesund fühlen und nicht mit Arztbesuchen und Krankheit beschäftigen.
Genau, wobei sie das dann ziemlich schnell musste. Über die Jahre hinweg, dann im jungen Erwachsenenalter, in den 20ern, verschlechtert sich auf einmal ihre Gesundheit. Also sie hat gesagt, sie war immer schon ein Kandidat für Bluthochdruck und auch für Diabetes. Das haben bei ihr eigentlich alle in der Familie. Und so ist das dann auch bei ihr. Auf einmal stellt der Hausarzt fest, okay, du hast Bluthochdruck. Später kommt die Diagnose Diabetes dazu, also die Zuckerkrankheit. Und auch Annikas Blutfettwerte sind erhöht, bei ihr vor allem die Triglyceride.
Da wir im Lauf dieser Geschichte noch öfter über diesen einen Blutwert sprechen werden, erkläre ich den kurz mal genauer. Ja. Viele von euch kennen ja bestimmt das Cholesterin. Das ist ein wichtiger Blutfettwert. Das wird ja ganz häufig in der Arztpraxis bestimmt. Und dann heißt es möglicherweise, oh, das schädliche LDL-Cholesterin ist zu hoch, das muss behandelt werden. Aber gemessen wird auch der Triglyceridwert. Triglyceride, das sind Fette, die wir mit dem Essen aufnehmen. Sie liefern unserem Körper Energie und alles, was nicht direkt verbraucht wird, das speichern wir als Reserve im Fettgewebe ab. Und mit den Triglyceriden verhält es sich ähnlich wie mit dem Cholesterin. Erhöhte Werte sind gefährlich, denn wenn dauerhaft zu viel von diesen Fetten im Blut ist, steigt das Risiko für Ablagerungen in den Gefäßen und das kann langfristig zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.
Und genau das ist dann damals auch schon die Sorge von ihrem Hausarzt. Denn zusätzlich zu diesen bedenklichen Blutfettwerten hat sie ja auch noch den Diabetes und Bluthochdruck. Und gegen alle drei Krankheiten verschreibt er ihr dann auch Medikamente und redet ihr zusätzlich ins Gewissen. Denn in seinen Augen ist all das die Folge ihres Übergewichts.
Ich möchte doch bitte mehr auf meine Ernährung achten. Und wenn ich so weitermachen würde, würde ich ja nicht mehr lange leben, weil die Langzeitschäden von hohen Blutfettwerten und auch Langzeit diesen hohen Zucker sind halt gefährlich.
Das ist vom Hausarzt sehr drastisch ausgedrückt, aber im Kern ist da natürlich was dran. Und du hast ja erzählt, dass Annika sich diesen Appell auch zu Herzen genommen hat und damals wirklich versucht, mit allen erdenklichen Diäten abzunehmen und gesünder zu werden. Nur der Erfolg all dieser Mühen, der bleibt merkwürdigerweise irgendwie aus.
Ja, sie hat das selbst an einem sehr konkreten Beispiel auch gut erzählt. Ich kann das ja mal kurz erzählen. Also wir machen einen kleinen Zeitsprung. Wir sind jetzt im Jahr 2013. Annika ist jetzt mittlerweile Anfang 30 und hat tolle Nachrichten, denn sie hat sich verliebt und eine große Hochzeit steht an. Sie hat auch schon ihr Traumkleid gefunden, doch das Übergewicht trübt etwas die Vorfreude. Sie hält also mal wieder strenge Diät, verzichtet auf Kohlenhydrate und versucht durch Sport und Bewegung Gewicht zu verlieren.
Jede Frau, die heiraten möchte in weiß, möchte wunderschön sein, möchte in ihr Traumkleid reinpassen. Aber ich habe in einem ganzen Jahr eine Handvoll Kilo vielleicht verloren. Das war für mich total frustrierend.
Jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, der weiß, abnehmen geht nicht von heute auf morgen. Und es ist ja auch jeder Körper anders. Also bei der einen purzelt das Gewicht vielleicht ganz schnell und stagniert dann, bei dem anderen sinkt es langsam, dafür stetig. Wenn man aber wie Annika in einem Jahr nur 3-4 Kilo verliert, obwohl man so viel dafür tut, dann fragt man sich schon, woran liegt's?
Ja, sie ist oft wirklich total niedergeschlagen und es klang in unserem Gespräch auch immer mit an, dass viele ihr nicht geglaubt haben, dass sie sich wirklich so bemüht oder gar unterstellt haben, dass sie heimlich gegen ihre Diätversuche verstößt. Und laut ihrer Erzählung hat selbst ihr Hausarzt zu ihr gesagt, da machen sie wohl etwas falsch.
Mut machen sieht anders aus, ne? Hat Annika sich den Schuh denn angezogen? Denkst du, sie war wirklich nicht konsequent genug?
Also auf mich hat sie einen wirklich ehrlichen und auch aufrichtigen Eindruck gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie diese Diäten wirklich eisern durchgezogen hat. Und auch ihre späteren Ärztinnen, die wir nachher noch hören, haben mir gesagt, dass sie Annika immer geglaubt haben, dass sie all die Anweisungen befolgt und dass sie die Versuche ernsthaft durchzieht.
Also in dem Moment ist es aber vor allem für Annika selbst ein Rätsel, warum es mit dem Abnehmen nicht klappt. Hatte sie denn trotzdem eine schöne Hochzeit oder hat diese Frustration über das Gewicht das Fest überschattet?
Also sie hat erzählt, dass es trotzdem ein sehr schönes Fest war. Es ist dann auch das Traumkleid tatsächlich geworden. Es hätte besser sitzen können, so hat sie es formuliert, aber die Hochzeit war trotzdem schön. Doch nach der Hochzeit stand dann auf einmal das Thema Familienplanung an. Also beide wünschten sich ein Kind. Und wir wissen jetzt ja schon, dass sie seit der Pubertät eigentlich keine regelmäßige Periode hatte.
Und keine Periode bedeutet ja auch, es findet kein Eisprung statt. Der monatliche Zyklus, der nötig ist, um schwanger zu werden, den gibt's nicht. Auf natürlichem Wege ist es für Annika und ihren Mann also so gut wie unmöglich, ein Kind zu zeugen.
Ja, leider. Also für Annika und ihren Mann, glaube ich, eins der dunkelsten Kapitel in dieser Geschichte. Allerdings auch der Punkt, an dem sie anfängt, dann nochmal zu anderen Ärzten zu gehen und auch Symptome abklären zu lassen. Im Zuge dessen hat sie unter anderem auch einen Termin bei einem Endokrinologen, also einem Hormonspezialisten.
Was natürlich sinnvoll ist, weil, haben wir ja eben schon besprochen, bei Amenorrhoe, also ausbleibender Periode, oft hormonelle Störungen zugrunde liegen.
Genau, der Hormonspezialist hat dann auch schnell eine Idee, was hinter Annikas Unfruchtbarkeit und übrigens auch hinter ihrem Übergewicht stecken könnte. Er hat nämlich ein kleines Organ im Auge, die Schilddrüse. Und tatsächlich stellt sich bei einer Ultraschalluntersuchung heraus, dass das Organ verkümmert ist. Seine Diagnose: Annika hat eine Hashimoto-Thyreoiditis.
Und das ist eine gar nicht so seltene Erkrankung, ne? Bei der Hashimoto-Thyreoiditis hält das Abwehrsystem des Körpers die Zellen der Schilddrüse irrtümlich für fremd und greift sie an. Und dann verkümmert die Schilddrüse, es kommt zu einer Unterfunktion. Also das heißt, es werden keine oder nicht mehr ausreichend Hormone ausgeschüttet. Die Schilddrüsenhormone sind aber für viele Körpervorgänge total wichtig. Sie beeinflussen zum einen zum Beispiel den Energiestoffwechsel und das Körpergewicht. Deshalb führt ja so eine Unterfunktion oft zur Gewichtszunahme. Und zum anderen haben die Hormone auch einen Einfluss auf die Eizellreifung. Wenn sie aus dem Gleichgewicht sind, haben Frauen oft Probleme, schwanger zu werden.
Genau, im ersten Moment schien das wirklich eine passende Erklärung und Diagnose für Annikas Probleme zu sein.
Jetzt lässt sich Hashimoto ja zum Glück behandeln mit einer Hormonersatztherapie. Da werden dann die fehlenden Schilddrüsenhormone als Tablette eingenommen. Das sollte Annikas Körper ja wieder ins hormonelle Gleichgewicht bringen.
Ja, sollte ist hier genau die richtige Formulierung, denn bei Annika schlägt die Therapie nicht an. Die Medikamente haben überhaupt keinen Einfluss auf ihr Gewicht und auch ihr Zyklus kommt dadurch nicht zurück. Ihr Gynäkologe weiß auch nicht weiter, also ist Annikas letzte Hoffnung eine Kinderwunschklinik.
Dort versuchen Reproduktionsmediziner dann den Körper mit Hormonspritzen dazu zu bringen, Eizellen heranreifen zu lassen. Das ist eine Behandlung, die oft erfolgreich ist, aber von vielen Frauen auch als körperlich extrem belastend erlebt wird. Und dazu kommt natürlich auch die psychische Anspannung. Also ständig diese Frage, hat es geklappt, hat es nicht geklappt?
Ja, so wird das auch Annika erlebt haben. Und leider klappt es bei ihr trotz der zahlreichen Versuche nicht. Also sie erleidet sogar 3 Fehlgeburten und ist nun wirklich völlig am Ende. Hinzu kommt, dass sie sich von den Ärzten auch nicht ernst genommen fühlt. Ich glaube, man kann sogar sagen, sich wegen ihres Körpergewichts und Aussehen diskriminiert fühlt.
In so einem dicken Bauch will kein Kind wohnen. Nimm ab, dann klappt das von ganz alleine, dann brauchst du uns hier gar nicht. Und das waren mehrere Ärzte, die solche Aussagen getätigt haben. Und dann irgendwann gibt man dann auch einfach auf, weil man nicht mehr weiter weiß.
Wenn ich sowas Trauriges höre, dann hoffe ich ja immer, dass es sich da um Einzelfälle handelt. Ne? Also, dass es nur ganz wenig Ärzte oder Ärztinnen gibt, denen ja offenbar die Empathie fehlt. Leider gibt es ja aber tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass übergewichtige Menschen beim Arzt Diskriminierung erleben.
Ja, demnach ist es oft so, dass gesundheitliche Probleme pauschal aufs Übergewicht geschoben werden oder sie sogar benachteiligt behandelt werden.
In unserer letzten Podcast-Folge war das übrigens ganz ähnlich. Wenn ihr die also noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen. Lass uns zurück zu Annikas Fall kommen. Natürlich kann es einen Zusammenhang geben zwischen zu hohem Gewicht, einem veränderten Hormonhaushalt, einer ausbleibenden Periode und unerfülltem Kinderwunsch. Trotzdem lohnt es sich immer hier ganz genau hinzuschauen, ne? Also irgendwie auf Ursachenforschung zu gehen. Ist das denn passiert?
Also nicht wirklich. Also so wie Annika mir das erzählt hat, ist diese Ursachenforschung nicht wirklich vorangetrieben worden. Und dann nach diesen Erfahrungen mit den Fehlgeburten entschließen sich dann Annika und ihr Mann auch, die Behandlung abzubrechen. Mhm. Rückblickend sagt sie, dass ihr diese Zeit nichts außer weitere Selbstzweifel gebracht hat. Und das hat mir auch ihre Mutter Heike im Interview bestätigt.
Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ich weiß, sie hätte so gerne Kinder gehabt.
Das war für Annika und für ihren Mann bestimmt ein sehr schmerzhafter Prozess. Diese Trauer über die Fehlgeburten, dann auch die Trauer, dass das Leben so ganz anders verlaufen wird, als sie sich das ja so sehnlich gewünscht hat.
Also das hat wirklich einige Zeit gebraucht. Es vergehen mehrere Jahre, in denen Annika sich auch nicht weiter auf die Suche macht. Also sie gibt eigentlich auf, muss man sagen. Sie geht natürlich immer noch regelmäßig zu ihrem Hausarzt. Der schaut auch immer wieder die Blutwerte an, den Blutzucker, Blutfettwerte, die Triglyceride. Alles ist immer weiterhin schlecht. Er passt auch die Medikamente weiter an. Aber die Hoffnung, dass es wirklich besser wird, hat Annika eigentlich verloren. Jedes Quartal bekommt sie sozusagen einen Anruf von ihrem Hausarzt, der immer noch mal darauf hinweist, wie gefährlich ihr Übergewicht ist und was das für ihre Gesundheit bedeuten kann.
Ich war einfach nur verzweifelt. Es wurde immer alles schlimmer. Und ich wusste schon gar nicht mehr, was soll ich noch weglassen? Wo soll ich noch sparen? Was soll ich noch ändern?
Ja, und dann kam Corona. Und so blöd das klingt, für Annika war eine Corona-Infektion der Anfang von etwas Gutem.
Das klingt tatsächlich erstmal komisch und macht neugierig darauf, warum. Und genau das wirst du uns jetzt erzählen, hoffentlich.
Genau, Annika und ihr Mann haben sich beide Corona eingefangen und liegen geschwächt zu Hause auf dem Sofa und sind wirklich so platt, dass sie es nicht schaffen, zu ihrem Hausarzt zu fahren, denn der ist ein Dorf weiter, also da, wo Annikas Mutter wohnt, und da muss man mit dem Auto wirklich, glaube ich, gute 30, 40 Minuten hinfahren, und sie wollen das trotzdem einmal ärztlich abklären lassen, und Annika ringt sich dann durch, eine neue Hausärztin ganz in der Nähe anzurufen, die ihr empfohlen wurde. Und eigentlich ist das nicht so ihre Art, einen Arzt einfach zu wechseln, aber sie überwindet sich und bekommt einen Termin bei Nadine Framke.
Rückwirkend ein totaler Glücksfall, denn gleich nach der überstandenen Corona-Erkrankung bestellt Nadine Framke Annika ein, um sie und ihre Krankengeschichte besser kennenzulernen.
Genau, und dabei ist der jungen Hausärztin recht schnell klar geworden, dass hier keine normale Patientin vor ihr sitzt.
Hoher Zucker, hohe Blutdruckwerte, hohe Fettwerte, also die Latte war halt schon sehr, sehr lang, trotz einer bereits sehr intensiven, also medikamentösen Therapie. Und da habe ich sie halt einfach gefragt, ob da schon mal weiter geguckt wurde, und das hatte sie verneint, also da lagen uns auch keine Vorbefunde vor.
Nadine Framke sichtet aber alles, was Annika so in den letzten Jahren an Blutergebnissen eingesammelt hat, und verschafft sich da einen sehr guten Überblick über den Verlauf und fragt auch nach, ob es zum Beispiel weitere Fälle in der Familie gibt. Und im Verlauf dieses Gesprächs fällt ein Satz, der bei Annika Buse das erste Mal seit Jahren einen neuen Hoffnungsschimmer aufkommen lässt.
Und sie hat noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und war total schockiert. Und sie sagte auch gleich von Anfang an, die Werte sind so schlecht kann man gar nicht essen. Das funktioniert nicht.
Also die erste Ärztin, die nicht sofort davon ausgeht, dass Annika in Anführungszeichen selbst schuld ist an ihrem Übergewicht und ihren Krankheiten, weil sie sich so schlecht ernährt, sondern die sich ja offenbar systematisch Gedanken macht, was für andere Erklärungsansätze es geben könnte.
Genau, Nadine Framke hat sogar schnell einen konkreten Verdacht, als sie sich die Blutwerte anschaut. Ihr fällt auf, dass bei Annika das Stresshormon Cortisol erhöht ist. Und ihr fällt auch auf, dass das überschüssige Fett vor allem an Annikas Bauch sitzt, an der Brust, am Nacken und so ums Gesicht herum. Nicht aber an den Armen und Beinen. Beides zusammengenommen führt die Ärztin zu zwei eng verwandten Verdachtsdiagnosen. Morbus Cushing oder Cushing-Syndrom.
Bei beiden bringt ein Tumor die Hormonproduktion durcheinander. Und zwar entweder ein Tumor an der Hirnanhangsdrüse beim Morbus Cushing oder an der Nebenniere. Diese Tumoren, die fluten den Körper mit Stresshormonen. Und das führt zu ganz typischen Symptomen wie Bluthochdruck, Diabetes, einem Vollmondgesicht und Fetteinlagerung am Bauch. Diese Diagnose lässt sich in der Regel ja mit einer MRT-Untersuchung bestätigen. Dabei sieht man dann den Tumor. Diese Untersuchung wird auch bei Annika gemacht. Was kam raus?
Es gibt Entwarnung, also die Ärzte können keinen Tumor finden, und bei Annika ist es dann so, auf der einen Seite ist sie natürlich total erleichtert, dass sie keinen Tumor hat, Klar. Aber auf der anderen Seite ist sie auch enttäuscht, weil sie hat damals schon gehofft, dass es endlich eine Antwort gibt und dass man ihr auch helfen kann.
Ihre Hausärztin wird wahrscheinlich auch sehr enttäuscht gewesen sein, denn mit einer Diagnose hätte sie ja dann auch einen wirksamen Hebel gehabt, um Annikas Krankheiten in den Griff zu bekommen. Dieser Diabetes, der Bluthochdruck, die Fettstoffwechselstörung. Wie gut ist es denn Nadine Framke gelungen, diese Krankheiten mit Medikamenten in Schach zu halten?
Ehrlich gesagt, nicht gut. Also der Diabetes entgleist weiter, die Blutfettwerte steigen und Nadine Framke versucht, mit Medikamenten gegenzusteuern, aber ohne Erfolg, muss man eigentlich sagen. Obwohl sie die Dosis immer weiter steigert, verschlechtert sich Annikas Gesundheit.
Letztendlich all das, was wir versucht haben zu machen als Hausarzt, war halt ja so überhaupt nicht erfolgreich.
Nadine Framke sucht sich also Hilfe und holt sich die Fachärztin Dorothee Steiger mit ins Boot, die in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis arbeitet. Beim ersten Zusammentreffen ist die auch noch gar nicht so richtig beeindruckt von Annika Buses schlechten Werten.
Okay.
Das gehört in solchen Schwerpunktpraxen wohl zum Tagesgeschäft. Daher hat Dorothee Steiger auch direkt eine Idee, warum die Werte so entgleisen. Ihr Fokus richtet sich jetzt auf die Leber. Sie vermutet, dass Annika eine Fettleber hat und die könnte der Ursprung des Diabetes und auch der erhöhten Blutfettwerte sein. Den Zusammenhang hat Dorothee Steiger so erklärt.
Also es werden zu viele Kohlenhydrate mit der Nahrung zugeführt. Diese Kohlenhydrate werden in Fett überführt, weil das die Speicherform ist. Und dieses Fett wird im subkutanen Fettgewebe, aber auch in der Leber gespeichert. Die Leber opfert sich sozusagen dafür und nimmt Fett auf. Wenn die Leber 5% Fett gespeichert hat, ist sie voll. Das kann man sich vorstellen wie eine Badewanne, die überläuft. Lange Zeit merkt man gar nicht, dass da Wasser in die Badewanne läuft. Alles ist in Ordnung. Aber irgendwann tritt ein Schwellenwert auf. Die Leber kann nicht mehr speichern. Und dann entwickelt sich ein Typ-2-Diabetes. Und es entwickeln sich auch Fettstoffwechselstörungen. Die Fette können auch nicht mehr aufgenommen werden von der Leber. Dann das ganze metabolische System kollabiert.
Die Badewanne läuft über. Das ist ein super Vergleich, finde ich.
Richtig.
Jetzt ist also die Frage, ob Annika eine Fettleber hat. Das kann die Diabetologin ja recht einfach überprüfen, indem sie den sogenannten Fettleberindex ermittelt. Das ist eine Formel, mit der aus verschiedenen Blutwerten, dem Body Mass Index, also dem BMI und dem Taillenumfang, ein Indexwert errechnet wird.
Genau, und der deutet ganz klar darauf hin, dass Annikas Leber verfettet ist. Und das ist für Dorothee Steiger ein Ansatzpunkt. Also sie ist auch Ernährungsmedizinerin und hat in ihrer Praxis die Erfahrung gesammelt, dass es in solchen Fällen sehr gut hilft, wenn man das Leberfett reduziert. Denn damit erreicht man eine deutliche Senkung der Triglyceride und auch des Blutzuckers. Bedeutet, wenn die Fettleber verschwindet, wird auch der Diabetes besser. Sie empfiehlt Annika daher eine spezielle Ernährung, das Leberfasten.
Und Leberfasten, das ist eine zweiwöchige Fastenkur mit ganz speziellen Eiweißshakes und ausschließlich Gemüse, also eine kohlenhydratarme Ernährung. Das entlastet die Leber, die kann dann das zu viel gespeicherte Fett abbauen und auch der Blutzuckerspiegel sinkt.
So wäre das zu erwarten. Und so hat mir Dorothee Steiger geschildert, wie es bei Annika gelaufen ist.
Ich setze dieses Leberfasten häufig ein bei Patienten mit sehr hohen Triglyceridwerten und hatte bisher immer Erfolg. Ehrlicherweise bei wirklich nahezu 100%. Und bei Frau Buse hat diese diätetische Maßnahme überhaupt keinen Effekt gebracht, was mich ausgesprochen irritiert und fast schon empört hat. Gleichzeitig war Frau Buse aber nachvollziehbar so bemüht, dass es auch klar war für mich, dass sie alles tut, um ihre Situation zu verbessern, sodass ich das Gefühl hatte, hier läuft irgendwas grundsätzlich falsch und anders. Und das hat mich aufmerken lassen.
Wenn sie sagt, sie war fast schon empört, das spürt man ja richtig, dass sie das wirklich persönlich genommen hat fast. Ne? Finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch.
Ja, Dorothee Steiger versucht dann auch erstmal mit Medikamenten die Werte in den Griff zu bekommen. Sie steigert unter anderem auch das Insulin, also das Medikament gegen Diabetes, um eine Verschlechterung des Blutzuckerwerts aufzuhalten.
Ich habe meine Medikamente ordentlich genommen. Ich habe meine Blutzuckertagebücher geführt. Ich habe vernünftig gespritzt. Aber es hat halt nichts gebracht. Der Körper hat sich einfach nur geweigert.
Langsam wird's knifflig. Kein Medikament schlägt an.
Das ist ja wirklich eine schwierige Situation, denn die Diabetologin kann ja die Insulindosis auch nicht ins Unermessliche steigern. Das ist keine gute Idee, denn Insulin ist ja auch ein Masthormon und eigentlich soll Annika ja abnehmen und nicht noch weiter an Gewicht zunehmen. Also eine Art Teufelskreis.
Richtig, die Sorge hat Dorothee Steiger auch und versucht gemeinsam mit Annika da einen wirksamen Mittelweg zu finden. Sie muss dann aber mit ansehen, wie trotz angepasster und gesteigerter Medikamente Annikas Blutwerte von Termin zu Termin dramatisch schlechter werden. Also vor allem der Triglyceridwert ist da auffällig.
Üblicherweise sollten die Triglyceride nüchtern abgenommen unter 200 Milligramm pro Deziliter liegen und Frau Buse lag bei 2000 Milligramm pro Deziliter und dann bei 3000 Milligramm pro Deziliter und dann bei 5000 Milligramm pro Deziliter. Also far away von allem, was akzeptabel ist. Da bekam ich es einfach nur mit der Angst. Also das war der Augenblick, an dem ich Frau Buse einbestellt hatte und unumwunden zugeben musste, dass ich nichts mehr im Köcher hatte.
Und wenn das schon eine Spezialistin sagt. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das sind nicht einfach nur Blutwerte, die auf irgendeinem Zettel stehen. Bei solch dramatischen Blutfettwerten steigt das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall dramatisch an. Dorothee Steigers Sorge ist also nachvollziehbar. Wie reagiert denn Annika darauf?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie in diesem Moment wirklich die Dringlichkeit verstanden hat. Zum einen war sie es ja schon gewöhnt, dass ihre Werte immer schlechter werden. Es war auch nicht das erste Mal, dass jemand sie über mögliche Folgen aufgeklärt hat. Sie wusste ja auch, dass sie selbst eh nichts dagegen machen kann. Und die Hoffnung, dass jemand die Ursache für diese Abwärtsspirale finden würde, hatte sie ja auch schon längst aufgegeben. Aber sie hat schon immer sehr genau die Anweisung ihrer Ärzte befolgt. Das haben wir auch eben ja gehört. Und so ist es auch Dorothee Steiger zu verdanken, dass die Spurensuche hier nicht endet.
Weil nämlich, das hast du mir ja schon verraten, auch Dorothee Steiger jetzt nach Verstärkung gesucht hat. Immer toll, wenn Ärzte oder Ärztinnen sagen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, aber ich habe noch eine Idee, wer helfen könnte.
Sie möchte Annika noch einmal bei einem Lipidologen vorstellen.
Also einem Spezialisten für Fettstoffwechselstörungen.
Das ist zunächst gar nicht so einfach. Davon gibt es gar nicht so viele. Aber sie schafft es aber, einen Termin an der Uniklinik in Kiel bei Dominik Schulte zu bekommen. Der ist Endokrinologe, also Hormonspezialist, Diabetologe und Lipidologe.
Was ja schon mal sehr vielversprechend klingt.
Annika sagt selbst, sie hat nicht gewagt zu hoffen und ist daher ohne große Erwartung zu diesem Termin gefahren. Sie hat Dominik Schulte dann von sich erzählt, natürlich auch ihre Befunde mitgebracht, damit er sich ein Bild machen kann. Dabei richtet sich der Fokus schnell auf diese viel zu hohen Triglyceridwerte. Und Dominik Schulte hat mir erzählt, wie er das für sich erstmal einsortiert hat.
Wir sehen viele Patienten mit hohen Triglyceridwerten. Und das Wichtigste in diesem Falle ist zu unterscheiden, ob es sich um ernährungsbedingte Hypertriglyceridemien handelt, ob es sich um sekundäre Hypertriglyceridemien handelt, das heißt, dass eine andere Krankheitsursache dahinter steckt, wie zum Beispiel ein Diabetes mellitus, eine Zuckererkrankung, oder an dritter Stelle, dass eben genetische Veränderungen dahinter stecken, sodass es den Patienten gar nicht möglich ist, Triglyceride, selbst wenn sie nicht so viel Fett zu sich genommen haben, richtig zu verstoffwechseln.
Ist ja toll. Ich habe schon den Eindruck, dass Dominik Schulte da total strukturiert rangeht. Er sucht sich irgendwie so ein Indiz, ein Symptom, nämlich diese hohen Triglyceride und arbeitet dann nach und nach die möglichen Ursachen ab. Also erstens Ernährung, zweitens Diabetes, drittens ist es möglicherweise eine genetische, eine erbliche Erkrankung, was ja ein total neuer Gedanke ist, den bisher noch niemand hatte.
Genau. Er beginnt die Spurensuche mit der Anamnese, also einer genauen Befragung über die Vorgeschichte. Er lässt Annika erst einmal erzählen und sichtet die mitgebrachten Befunde.
Er schrieb dann die ganze Zeit nebenbei mit und machte sich so seine Notizen, fragte hier und da mal ein bisschen nach und sagte dann nur, Mensch, kann ich mir die Beine noch mal ein bisschen genauer angucken und die Arme?
Die Beine und die Arme, das ist ja erstmal ein bisschen merkwürdige Frage, die Annika vermutlich überrascht hat.
Genau, aber Dominik Schulte arbeitet in der Klinik in einer Spezialsprechstunde und hat dadurch häufiger mit seltenen und ungewöhnlichen Krankheitsgeschichten zu tun. Er hat daher bei Annika schnell einen Verdacht, in welche Richtung es gehen könnte und lässt sich ihre Arme und Beine also zeigen. Ihm fällt etwas auf, das für Annika ganz normal ist, eine Eigenheit im Körperbau, auf die sie schon einige Male angesprochen wurde.
Der Bauchumfang, der Gesichtsumfang und auch der Nacken, das wurde halt immer mehr. Aber Arme und Beine blieben immer schlank. Also ich habe so oft zu hören bekommen, meine Güte, was für tolle, schlanke Beine hast du. Warum denn der Rest nicht? Ja, wüsste ich auch gerne, warum nicht.
Und genauso ist es auch mit ihren Armen. Sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie nie Probleme hatte, Armbänder zu tragen oder sie auch nie das Armband der Uhr erweitern musste. Also es hat immer gepasst. Sie hat ihr Leben lang nur am Rumpf, Nacken und Gesicht zugenommen, nicht aber an den Armen und Beinen.
Was ja ihrer Hausärztin Nadine Framke auch aufgefallen war. Die hat ja deshalb an das Cushing-Syndrom gedacht.
Genau.
Dabei kommt es ja auch zu dieser ungewöhnlichen Fettverteilung. Das ist ja eine recht bekannte Krankheit. Aber Dominik Schulte denkt jetzt an eine viel, viel seltenere Ursache für dieses auffällige Körperbild.
Ja, für ihn ist das der entscheidende Hinweis. Er hat jetzt einen konkreten Verdacht. Um diesen zu beweisen, braucht es auch gar keine aufwendigen Untersuchungen oder sowas. Er nimmt Annika einfach Blut ab und lässt darin ein spezielles Hormon bestimmen. Und zwar das Leptin.
Das Leptin ist ja ein total spannendes Hormon, das in Routineblutuntersuchungen nicht bestimmt wird. Man nennt das Leptin ja auch Sättigungshormon. Das wird von den Fettzellen produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Appetits, indem es dem Gehirn signalisiert, wenn wir satt sind. Es steuert aber auch die Aufnahme von Triglyceriden in den Fettzellen und es reguliert mit, wie gut das Insulin wirkt.
Was bei Annika bei dieser einfachen Blutuntersuchung rausgekommen ist, erzählt uns jetzt noch einmal Dominik Schulte.
Die Bestimmung des Leptinspiegels ergab, dass die Leptinkonzentration im Blut deutlich zu gering war für das Gewicht der Patientin. Weil wenn das Leptin aus den Fettzellen herauskommt, dann muss eben bei einer intakten Person der Leptinspiegel quasi ein Abbild der Fettmasse sein. Und das war bei Frau Buse nicht gegeben. Also der Leptinspiegel lag deutlich unter dem Normalbereich für den BMI der Patientin.
Okay, das war jetzt vielleicht etwas kompliziert wissenschaftlich ausgedrückt. Ich glaube, wir müssen noch mal erklären, was er meint, wenn er hier von einer intakten Person spricht und davon, dass der Leptinspiegel ein Abbild der Fettmasse ist.
Eigentlich ist das recht einfach. Also Leptin wird von den Fettzellen produziert. Je mehr Fettpolster man hat, desto mehr Leptin ist auch im Blut. Da gibt es normalerweise einen ganz klaren proportionalen Zusammenhang.
Okay.
Also bei übergewichtigen Menschen, also auch bei Annika, müsste der Leptinspiegel hoch sein. Bei ihr ist er aber niedrig. Und das ist ein ganz klares Anzeichen und letztendlich auch der Beweis für eine seltene Erkrankung. Annika Buse leidet an einer partiellen Lipodystrophie.
Bei der partiellen Lipodystrophie fehlt an einigen Körperstellen das wichtige Unterhautfettgewebe. Dort wird normalerweise das Hormon Leptin gebildet. Eine Folge der Erkrankung ist daher ein Leptinmangel. Oft sind bei der Erkrankung Arme und Beine betroffen. Dort kann kein Fett eingelagert werden. Die Gliedmaßen sind daher auffällig schlank. Doch das hat Folgen für den Stoffwechsel. Nicht benötigte Energie bleibt in Form von Fett im Blut. Der Triglyceridspiegel steigt stark an. Der Körper versucht, dieses Fett an anderen Stellen zu speichern. An Bauch, Nacken und Gesicht sowie in Organen wie der Leber.
Lukas, das ist eine super spannende Diagnose. Lipodystrophie, das bedeutet ja übersetzt in etwa Fehlwuchs von Fett. Die Fettzellen sind bei Annika an Armen und Beinen einfach nicht angelegt. Und was vielleicht erstmal total gut oder erstrebenswert klingt, an bestimmten Körperstellen keine Fettzellen zu haben, das hat am Ende ziemlich desaströse Auswirkungen.
Ja, nämlich dauerhaft erhöhte Blutfettwerte, eine Fettleber, Übergewicht. Und auch Annikas Diabetes und die benötigten hohen Dosen Insulin sind eine Folge des fehlenden Fettgewebes.
Der Blutzucker lässt sich im Kontext dieses Erkrankungsbildes wie folgt einordnen. Der Blutzucker ist zum einen eben der fehlenden Fettanlage geschuldet und dadurch einfach der Insulinsignalweg gestört. Das andere ist, dass eben der Diabetes allein durch das Übergewicht auch sicherlich eine Rolle spielt. Der Diabetes eben auch durch die Fettlebererkrankung getriggert werden kann, sodass es vielleicht eine Ursache gibt, aber mittlerweile mehrere medizinische Bedingungen, die den Diabetes erklären können.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, hat am Ende schon Ihre Grunderkrankung alles ausgelöst.
Genau.
Das Übergewicht hat dann aber noch als zusätzlicher Trigger gewirkt, also den Diabetes und die Blutwerte weiter verschlechtert. Und Ihr Bluthochdruck, der ist zum Beispiel ja auch eher eine Folge des Übergewichts. Der hängt jetzt nicht ursächlich mit der partiellen Lipodystrophie zusammen.
Richtig, ja.
Die Unfruchtbarkeit aber schon, oder?
Ja, also Leptin spielt auch eine wichtige Rolle für die Geschlechtsreife. Und daher kann es dann zu einer Störung der Pubertätsentwicklung kommen und auch der Fruchtbarkeit.
Bleiben für mich ja jetzt noch zwei Fragen, ne? Erstens, was ist die Ursache dieser Erkrankung? Und zweitens, kann man die behandeln?
Es gibt verschiedene mögliche Auslöser. In diesem Fall vermutet Dominik Schulte eine genetische Ursache, denn Annika Buse hat in der Anamnese Folgendes berichtet.
Ich habe den gleichen Körperbau wie meine Mutter. Mein Opa sah auch so aus, mein Onkel sah so aus. Wir hatten alle so dieses, dass wir um die Körpermitte herum halt sehr stark sind, aber Arme, Beine immer schmal.
Und tatsächlich finden die Ärzte dann auch bei einer Genuntersuchung eine Veränderung.
Das muss ja für die ganze Familie eine ziemliche Bedeutung gehabt haben. Wenn ich jetzt dran denke, was Annikas Mutter zum Beispiel über die Hänseleien und Vorurteile erzählt hat, denen sie selbst in ihrer Jugend ausgesetzt war wegen ihres Gewichts.
Ja, das hat man Annika auch deutlich angemerkt. Diese Vorurteile haben auf jeden Fall Spuren hinterlassen und diese ständige, manchmal ja auch gar nicht offen ausgesprochenen Vorwürfe wie du bist selbst schuld, du machst was falsch, das hat sie doch alles sehr belastet.
Habt ihr denn darüber gesprochen, wie sie das empfunden hat, dann zu erfahren und sicher zu wissen, ich bin nicht selber schuld?
Ja, also man würde jetzt ja das große erleichternde Feuerwerk erwarten. Das war bei ihr tatsächlich nicht so. Also es war natürlich Erleichterung, aber auch mit dieser ganzen Vorgeschichte hat jetzt sie das dann doch insgesamt eher etwas aus der Bahn geworfen.
Also die Diagnose hat alles verändert. Wirklich alles. Also natürlich stellt man jetzt auch vieles in Frage, was mit einem gemacht wurde all die Jahre. Das ist leider so. Und das muss man auch erstmal verarbeiten. Aber rein körperlich bringt es im Moment nur Vorteile. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich diese drei tollen Ärzte habe und dass die drei in Gemeinschaft das alles so bewerkstelligt haben. Dass mich keiner davon ignoriert oder abgestempelt hat.
Das kann ich absolut unterschreiben. Eine ganz tolle Gemeinschaftsleistung ihrer Ärzte. Lass uns doch vielleicht noch mal zur Therapie kommen. Also sie sagt, rein körperlich bringt es Vorteile. Erzähl doch vielleicht mal kurz, wie diese seltene Fettverteilungsstörung behandelt wird.
Die Therapie ist tatsächlich vergleichsweise einfach, in Anführungsstrichen. Annika muss sich das fehlende Leptin spritzen. Und das bringt dann auch schnell erste gesundheitliche Erfolge. Also die Triglyceride, Blutzucker, Leberwerte und auch der Bluthochdruck. Also alles verbessert sich, sodass sie auch schon Medikamente reduzieren konnte. Und auch auf der Waage zeigen sich auf einmal erste Erfolge. In den ersten 4 Monaten nach der Diagnose hat sie mehr als 10 Kilo abgenommen.
Alle Achtung, wir erinnern uns, das ist mehr als doppelt so viel wie in dem ganzen Jahr vor ihrer Hochzeit. Also ein richtig toller Erfolg. Und der Weg ist damit ja auch noch nicht zu Ende.
Richtig, also war und ist noch nicht zu Ende, muss man sagen. Also wir haben noch mal miteinander gesprochen und hat sie mir erzählt, dass es auch dann noch einige Zeit dauert, da die richtige Dosis der Medikamente einzustellen. Da wurde noch ein bisschen was versucht, aber da sind sich alle sicher, dass sie da jetzt auch bald den richtigen Weg gefunden haben und dass sie auch weiterhin noch medizinische Fortschritte machen wird und weiter an Gewicht verlieren wird. Und eine Frage bleibt natürlich auch noch, wie ist es mit ihrer Mutter? Hat sie wirklich auch dieselbe genetische Grunderkrankung? Und da hat man auch das Blut untersucht und hat auch gemerkt, dass der Leptinspiegel auffällig ist. Aber das Ergebnis der Genanalyse steht noch aus, das kenne ich noch nicht. Was die zwei mir aber erzählt haben im Interview ist, dass diese Diagnose für sie zusammen ganz viel gebracht hat und dass sie jetzt mit diesem Namen auf einmal wieder zusammengefunden haben und gemeinsam jetzt diesen Weg gehen und das Ganze aufarbeiten.
Also echt emotionaler Fall. Ich weiß natürlich nicht, was ihr jetzt aus der Geschichte mitnehmt. Bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, was für schlimme Konsequenzen Vorurteile und Gewichtsdiskriminierung haben können. Und dass kein Mensch aufgrund seines Aussehens abgestempelt werden sollte. Ich sag danke, dass du diese Geschichte mitgebracht hast, Lukas. Und wünsche natürlich Annika und ihrer Mutter weiter alles Gute. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Unsere Kolleginnen aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion haben sich ein Thema vorgenommen, das uns hier bei Abenteuerdiagnose auch immer wieder beschäftigt. Psychosomatik. Long-Covid- und Fatigue-Patienten zum Beispiel merken es immer wieder. Wenn von Psychosomatik die Rede ist, dann schwingt oft das Vorurteil von der eingebildeten Krankheit mit. Dabei gibt es eine Menge Diagnosen und Symptome, die mit dem Körper genauso wie mit der Psyche zu tun haben. Meine Kolleginnen Jasmin Appelhans und Lucy Kluth gehen in der neuesten Folge ihres Podcasts Synapsen der Frage nach, ob die Medizin nicht noch viel ganzheitlicher arbeiten müsste. Sie erklären, warum Frauen mit einer gefährlichen Hirnhautentzündung lange fehlbehandelt wurden, wie beim Broken-Heart-Syndrom Trauer in einen handfesten Herzinfarkt münden kann und welche Rolle Botox bei Depressionen spielt. Alles psychosomatisch, warum Körper und Geist zusammengehören. Die neueste Folge von Synapsen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir stellen euch den Link zu der wirklich hörenswerten Folge in die Shownotes.
Dort findet ihr auch weitere Informationen zu unserer heutigen Geschichte. Und wenn ihr selbst auch ein Abenteuerdiagnose erlebt habt, dann schreibt uns doch gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de.
Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Tschüss.
ARD.